Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Das finde ich eigentlich ist der spannendste Teil an meiner Arbeit, dass ich eben mit dem Labor so ein breites Spektrum von interessanten Fragestellungen mitbearbeiten kann.
Wie ist das Leben entstanden? Warum kam es zum großen Massenaussterben? Und was sagen meine Knochen über meinen Lebensstil? Ob Jahrmilliarden in die Vergangenheit oder weit Richtung Zukunft blickend, im Isotopenlabor widmet sich Ulrich den großen Fragen des Lebens und des Sterbens. Dr. Ulrich Struck ist Mikropaläontologe und seit 2006 am Museum für Naturkunde Berlin. Aufgewachsen im hohen Norden, hat ihn schon als Kind das Dinovirus gepackt. Und die Karriere nahm ihren Lauf. Die Fossilien, die Ulrich untersucht hat, sind dann doch etwas kleiner ausgefallen. Klitzekleine Mikrofossilien, maximal einen Millimeter groß, hat er auf zahlreichen Meeresexpeditionen gesammelt und untersucht. Aber wir wissen ja, auf die Größe kommt's gar nicht an. Im Gegenteil, man könnte fast meinen, je kleiner, desto spannender wird's. Heute leitet Ulrich das Isotopenlabor im Museum und was sich dort alles herausfinden lässt, das soll jetzt mal einer erfragen. Lukas Klaschinski, kommst du ran?
Da bin ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe HörerInnen. In dieser Folge öffnen wir die Türen zu einem weiteren Labor des Museums. Über 10 verschiedene gibt es und wir haben schon ein paar besucht. Das Präparatorenlabor ist eins, da werden unter anderem Knochenabgüsse gemacht und Fossilien aus den Gesteinen herausgelöst. Oder der mikroanalytische Laborkomplex, da werden Meteoriten untersucht, unter anderem der, den manche Berliner 2024 fallen gesehen haben. Jetzt bin ich gespannt, was im Isotopenlabor passiert. Lieber Ulrich, schön, dass du da bist.
Guten Tag.
Du hast die Fähigkeit, Jahrmilliarden in die Vergangenheit zu schauen. Und dafür braucht es keine Zauberkugel, sondern ein Isotopenlabor. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das Isotopenlabor ist ein Labor, das eine bestimmte Technik bearbeiten kann. Und damit kann ich halt bestimmte Prozesse in der Erdgeschichte aufdecken, was sonst ein Paläontologe oder Mensch, der sich damit beschäftigt, nicht so richtig kann. Weil zum Beispiel das älteste Leben auf der Erde, das besteht natürlich nicht aus Knochen oder irgendwelchen Muschelschalen, die irgendwo im Gestein überliefert sind, sondern das sind natürlich Reste von Mikroorganismen, Bakterien, Viren, solchen Dingen.
Und wie genau das funktioniert, deine Arbeit dort im Labor, darüber sprechen wir noch im Verlauf. Was war erstmal deine älteste Probe, die du je untersucht hast?
Glücklicherweise habe ich die mitgebracht, meine älteste Probe. Das ist dieses Stück Stein, das angeschnitten wurde. Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier so lagenweise hellere und dunklere Schichten.
Ja, sieht ganz schön aus. Aber würde mir jetzt nicht auffallen, der Stein, wenn ich den finde.
Ganz genau. Im Prinzip sieht man nicht viel. Aber diese dunkleren Partien, das ist organisches Material, was in diesen Schichten eingelagert ist. Und da kann man mit den Isotopenmessungen feststellen, dass es eben biologisch entstanden ist. Denn da sieht man eben keine festen Fossilreste, sondern man sieht einfach nur schwarze Schicht. Und da ist mehr organischer Kohlenstoff drin als in den helleren Schichten. Dieses organische Material ist halt entstanden durch biologische Prozesse, also zum Beispiel Photosynthese wäre so ein Prozess. Mhm. Und der verändert das Isotopensignal für Kohlenstoff. Und das kann nur diese Methode entscheiden. Man kann natürlich auch in diesen Schichten versuchen, Reste von organischen Verbindungen, die nur von Organismen entstanden sind, zu rekonstruieren oder mit anderen Methoden herauszuholen. Aber die stabile Isotope sind der erste Nachweis für Fossilien, die mehr als 3,8 Milliarden Jahre alt sind.
Wow, das lädt einmal, die weite Zeitreise zu machen. Vor ca. 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde entstanden. Dazu gab es auch mal eine Beats and Bones Folge. Wann kam dann eigentlich das Leben dazu?
Ja, das hatte ich gerade gesagt, ne? 3,8 Milliarden Jahre ist so ungefähr der Zeitpunkt, wo das Leben erstmals nachgewiesen ist. Und wir haben ja diesen schönen Satz, der Terminus postquem non. Das ist also der Zeitpunkt, auf dem auf jeden Fall schon Leben auf der Erde entstanden ist. Aber es kann natürlich noch älter sein, weil wir haben aber noch keine Überlieferung davon durch Isotopenmessung oder sowas. Und insofern ist das das älteste nachgewiesene Leben.
Und was vermutest du? Gibt's noch?
Also mein Stück hier, das ist von 3,2 Milliarden Jahre alt. Mhm. Und die Erdgeschichte ist natürlich ein bisschen komisch in der Zeit, ne? Es hat sich so eine Art Kugel gebildet aus einer Explosion von einer Sonne und diese Partikel haben sich aggregiert, das hat dann eine Kugel gebildet. Die Planeten haben sich in der Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren so langsam entwickelt. Die haben dann auch eine ziemliche Geschichte noch der sagen wir mal, Hitze gehabt.
Darum war Leben auch vorher nicht möglich.
Das ist über 150 Grad sowas nicht mehr möglich.
Ja. Heißer Saunagang.
Genau, also das ist dann Todeszone auf der Erde gewesen und durch das Abkühlen langsam der Erde und das Bilden von ersten Kontinentalplatten, das muss man sich vorher als glutflüssigen Ball vorstellen, hat sich dann die Möglichkeit überhaupt ergeben, dass da was Festes sich bildet. Und man muss halt die Temperatur unterschreiten von flüssigem Wasser, weil Wasser ist die Grundlage für jedes Leben.
Und es hat ja dann in der Zeit auch sehr viel Regenfall gegeben und der Urozean hat sich gebildet, oder?
Genau, so ist es. Und deswegen gehen die meisten auch davon aus, dass der Urozean der Platz ist für das erste Leben. Also ungefähr vor 4,2 Milliarden Jahren hat man wahrscheinlich schon Ozeane gehabt. Erste Kontinente hatten sich schon gebildet. Das ist so ungefähr die herrschende Meinung.
Wie kann ich mir jetzt die ersten Lebensformen vorstellen?
Ja, die kann man sich natürlich nur ganz, ganz klein vorstellen, mikroskopisch klein. Vermutlich sind das kleine organische Ringe, Kugeln, kugelartige Strukturen, die immerhin schon Nukleinsäuren hatten, die sich durch Vervielfältigung erneuern können. Das heißt also, Leben muss sich ja weiterentwickeln und das heißt, es muss Generationszyklen geben. Das heißt, man muss halt Nachkommen haben, ne? Und ohne das geht's nicht. Und dieser Punkt, wo das Leben seinen ersten Ursprung hatte und sich auch vervielfältigen konnte, der ist nicht so richtig bekannt. Aber es muss ja halt zu meinen 3,2 Milliarden Jahren oder 3,8 Milliarden Jahren schon gegeben haben, dass sich Leben wieder erneuert hat durch Teilung in den meisten Fällen dann.
Wenn wir das zurückverfolgen, stammen wir dann eigentlich von denen ab? Von diesem ersten Leben?
Ja, wenn man da auf das Genmaterial guckt, muss es so sein. Ich meine, wir wissen nicht, wie das Genmaterial aus der Urzeit ist, aber heute haben alle DNS-Moleküle die gleichen Bausteine drinnen. Und die sind auch über die Erdgeschichte relativ weit zurückzuverfolgen. Das heißt also, alles Leben stammt so gesagt aus derselben technischen Quelle. Das heißt, eine Bildung von DNS, DNS oder RNS.
Also die Urprogrammierung ist ähnlich?
Ja, hundertprozentig.
Und was hat die Urprogrammierung programmiert?
Ja, das ist eine Sache, die wir wirklich gerne wüssten, weil es gibt ein altes Experiment aus den, ich glaube, Ende 40er Jahren, das Miller-Urey-Experiment. Da hat man da so eine Art Ursuppe im Reagenzglas irgendwie erzeugt und dann hat man das mit Blitzen irgendwie elektrisch aufgeladen und da haben sich also aus Ammoniakgas und CO2, Methan, Schwefelsäure und so weiter, haben sich organische Moleküle gebildet, automatisch, einfach durch den Elektroschock. Und da hat man gedacht, das wäre der Prozess, mit dem die ersten, sagen wir mal, biologischen Substanzen sich entwickelt haben. Nur der Schritt, dass sie sich, sagen wir mal, vergrößern und dass sie sich auch vervielfältigen, den hat man bisher nicht simulieren können im Reagenzglas. Also dieser Punkt, wo sich das erste Leben als überlebensfähig gezeigt hat, der ist wirklich schwierig nachzuvollziehen. Bis heute.
Das muss aber irgendeine Form der Mutation sein, ne?
Also was man noch weiß, ist, dass das nennt man hier automatische Assembly, also Automatic Assembly. Das heißt also, dass sich bestimmte organische Moleküle durch hydrophile und hydrophobe Seiten automatisch gruppieren. Und das kann dann dazu führen, dass es eine Kugel wird, ne? Also eine Art Ball. Und wenn da drinnen, sagen wir mal, reproduzierbare DNA oder DNS ist, dann könnte das dazu führen, dass sich da so eine Art ein mikroskopischer Organismus dann gebildet hat, der dann lebensfähig ist, weil er seine eigene Sphäre hatte, in der er sich so wieder reproduzieren konnte.
Könnte sich das Leben heute nochmal komplett neu entwickeln, sprich irgendwo in der Tiefsee nochmal ein neuer Organismus entwickeln?
Die Bausteine des Lebens sind eigentlich fix. Ne, diese vier Bausteine, die in die DNA-Ketten eingebaut werden, die liegen in allen Organismen vor, die wir so kennen. Wüsste nicht, dass es mal irgendwann den Versuch gegeben hat, dass es irgendwie anders läuft. Aber es ist natürlich theoretisch möglich, dass Bausteine, wie in diesem Miller-Urey-Experiment, da irgendwie dazu führen, dass es neues Leben gibt. Aber ich denke mal, der ökologische Druck, weil überall auf der Erde, wo Leben möglich ist, gibt's schon Leben, das verhindert. Ganz einfach. Also das ist im Grunde der evolutionäre Druck, den das gar nicht erlaubt, sich so frei zu entwickeln. Das ist ja das Besondere an der Urzeit, dass die Erde im Grunde leer war, von Leben und dass, so gesagt, alles Leben experimentell sich neu entwickeln konnte. So eine Zeit gab es später nochmal, dass die Zeit in dem Ediacarium und kurz danach im Kambrium, das ist so vor 600 bis 500 Millionen Jahren vor heute, da haben sich ja die Vielzeller erstmal so richtig durchgesetzt und diese Vielzeller sind dann die, die erstmal alles Mögliche ausprobiert haben. Die haben also komische Formen von Anhängen gebildet und irgendwie, es gab auch keine Schutzmechanismen. Es gab, wie so, wie wir es heute kennen von Muscheln, die hatten dann keine Schneckengehäuse. Das hat sich alles in der Zeit neu entwickelt. Eine Sondernummer sind dann die Echinodermen, die sind fünfstrahlig symmetrisch. Wir kennen Seesterne, ne? Die fünf, haben fünf Arme. Das ist eine vollkommene Sondernummer, weil alle anderen sind irgendwie bilateral symmetrisch. Das heißt also, die laufen in eine Richtung, aber sind dann auch entsprechend langgestreckt, haben rechts und links. Die haben fünf Enden und die sind alle symmetrisch. Das ist eine Sondernummer, die ist in der Zeit entwickelt und die hat sich aber auch gehalten. Also so geht ja Evolution, ne? Die sorgt dafür, dass, sagen wir mal, nicht überlebensfähige Konstrukte einfach wieder aussterben.
Wahnsinn.
Unser Leben beginnt mit einem Schrei, manchmal auch mit einem Seufzer. Ganz sicher jedoch mit dem ersten Luftholen. Atmen ist Leben. Was aber wäre das Leben ohne Sauerstoff? Vor 2,4 Milliarden Jahren im Paläoproterozoikum war Sauerstoff noch unbeliebt. Das hat echt keiner geatmet. Die Mikroorganismen, die ersten Lebensformen, waren anaerob. Unter ihnen waren aber unfreiwilligerweise ein paar Trendsetter. Cyanobakterien, Bakterien mit kugeliger bis Stäbchen- und fadenförmiger Form. In dem großen Epos Leben spielen sie eine heroische Rolle. Denn sie haben die Evolution kräftig angeschubst. Als vermutlich erste Lebewesen der Erdgeschichte überhaupt waren sie in der Lage, Photosynthese mit Wassermolekülen und Kohlendioxid zu betreiben und so Sauerstoff zu bilden. Blöd nur, dass die damaligen Organismen auf freien Sauerstoff gar nicht klarkamen. Er war für sie toxisch. Und so hat die große Sauerstoffkatastrophe dann ihren Lauf genommen. Viele mussten sterben. Es war das erste große Massenaussterben. Ein paar Organismen überlebten aber und haben sich weiterentwickelt, um mit dem Sauerstoff klarzukommen. Der Grundstein für die weitere Evolution des Lebens auf der Erde war gelegt. Ja, Leute, ich sag's ja ungern, aber Katastrophen sind manchmal eben doch dornige Chancen. Das Leben, wie wir es heute kennen, hat sich dadurch überhaupt erst entwickeln können. Heute ist freier Sauerstoff für unser Leben auf der Erde essentiell. Und bei Elementen wie Sauerstoff sind wir schon beim Thema.
Die Isotopenanalyse, die ist mir schon mal begegnet. Ich weiß, man kann zum Beispiel Klimaschwankungen in der Vergangenheit damit messen. Wie funktioniert so eine Analyse? Also was ist vielleicht auch erstmal ein Isotop?
Also ja, Isotope gibt es von ganz vielen Elementen. Und wenn man jetzt ganz zu den Basics zurückgeht, überlegt man sich erstmal, woher kommen die Elemente überhaupt? Die kommen dadurch zustande, dass in der Sonne Kernfusion stattfindet. Also aus Helium entsteht Wasserstoff. Und bei diesen ganzen Prozessen passiert es auch. Normalerweise ist ein Element im Atomkern so aufgebaut, dass es genauso viele Neutronen wie Protonen gibt. Aber bei diesem Prozess passiert es eben auch manchmal, dass ein Neutron mehr drin ist im Atomkern. Und dieses zu viel an Neutronen verändert nicht das Element selber als Kohlenstoff oder so, sondern es verändert das Gewicht. So, dieser Unterschied im Gewicht, den kann man halt messen mit Massenspektrometrie. Und da hat man so gesagt zwei Isotope von Kohlenstoff. Eins hat die Masse 13 und eins hat die Masse 12. Und das kann man durch elektromagnetische Trennung aufsplitten und kann auch die Menge analysieren. Und dieses sogenannte Isotopenverhältnis ist dann für mich der Indikator für entweder biologisch oder nicht biologisch entstandenes Material.
Und bei Isotopen kann man sagen, das sind quasi die kleinsten Bausteine, die vom Leben übrig bleiben?
Ja, wenn man es so will, kann man es machen, ja. Weil organischer Kohlenstoff ist halt reiner Kohlenstoff, C. Der kann genauso gut in einem Carbonat, im Korallenskelett drin sein, der ist dann auch organisch entstanden, aber es ist ein abiotisches Material. Biotisch entstandener Kohlenstoff, wie zum Beispiel Steinkohle, der hat einen komplett anderen Isotopenwert als das Carbonat, was parallel in derselben Region gebildet ist.
Und diese Isotopensignatur, die ist bei jedem Lebewesen anders. Ist das wie so ein genetischer Fingerabdruck?
Es ist nicht wirklich bei jedem Organismus unterschiedlich, weil wenn sie die gleichen Lebensbedingungen haben, zum Beispiel Pflanzen, den gleichen Stoffwechsel haben, dann kommen die gleichen Isotopenverhältnisse raus. Aber Gruppen kann man davon ganz gut trennen. Zum Beispiel Tiere von Pflanzen oder abiotisches Material wie irgendwie
also
Material.
Also eine Grobrasterung ist damit sehr gut möglich. Mhm. Hast du mal ein Beispiel eines deiner letzten Projekte?
Das ist ein ganz cooles Projekt, was wir jetzt in den letzten wenigen Jahren durchgearbeitet haben. Da kam der Kollege Gerd Franz aus der TU von Berlin. Der ist Mineraloge. Der hat ganz spezielle Materialien mitgebracht und da haben wir wirklich erstmal gestaunt, weil das wurde mineralogisch als Kerite bezeichnet, also klassifiziert. Wie die Biologen haben auch die Mineralogen eine Klassifikation und sortieren ihre Sachen ein in bestimmte Schubladen. Und die hatten das als Kerit klassifiziert und als Mineral klassifiziert. Und als wir das dann isotopisch analysiert haben, haben wir gemerkt, das ist ja gar kein Mineral. Das ist organisches Material. Das kann man eben mit den Isotopenmessungen dann rauskriegen. Und die Stelle, woher das kommt, das ist das Spannende. Das kommt aus der Ukraine erstmal, interessant sowieso, aber es kommt eben aus einer Kaverne, die in einem Granit entstanden ist, die also in der Zeit der Entstehung komplett mit Wasser gefüllt war, weit unterhalb der Sonne, wo denn normalerweise Photosynthese stattfinden würde, also organisches Material, das ohne Sonneneinfluss biologisch entstanden ist und Isotopenwerte produziert, die rein auf organisches Material hinweisen. Und weil das eben an Land passiert ist und 1,8 Milliarden Jahre alt ist, war das fantastisch, fand ich, weil das ist ein Platz, wo biologisches Leben entstehen kann, wo es bisher noch nicht gesucht wurde.
Wow, das klingt auf jeden Fall nach Detektivarbeit. Und das erinnert mich ein bisschen an manche True Crime Podcasts. Da wird ja manchmal von Isotopenanalyse gesprochen im Zusammenhang mit der Leichenbestimmung. Wie geht das?
Ja, da kann ich auch vielleicht ein kleines Beispiel erzählen. Es gibt ja öfter mal Leichen ohne Pass und irgendwie ohne Hinweis darauf, wo sie herkommen. Und da ist es dann so, dass stabile Isotope, aber da geht es eher um Regen, Wasser, Einfluss von Nahrungsmitteln aus der Region, dann über stabile Isotope nachgewiesen werden können. Also wir hatten da so einen Fall in München, da habe ich persönlich auch ein bisschen mitgearbeitet. Da war in der Isar eine Leiche angeschwemmt worden und die war unbekannt. Und durch die stabilen Isotope konnte zumindest nachgewiesen werden, da ist dann aber auch noch Strontium, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und so weiter. Also eine ganze Palette von Isotopenanalysen dabei. Da konnte nachgewiesen werden, dass diese Person aus dem rumänischen Bereich kommen könnte.
Und man könnte auch sagen, eine Person kommt aus Berlin. Also wenn ich jetzt sterben würde und in der Spree langschippern würde, dann wäre das erstmal logisch. Aber wenn man da die Untersuchung macht, woran würde man das merken, dass eine Leiche aus Berlin kommt?
Können wir auch ein klassisches Beispiel nennen. Rosa Luxemburg wurde ja im Grunde hier in der Charité wiedergefunden vor Jahren. Und da wurde dann eben versucht nachzuweisen, dass die Leiche von der sogenannten Rosa Luxemburg, also das ist eine Leiche ohne Hände, ohne Füße und ohne Kopf. Also man hat im Grunde nicht viel Möglichkeiten, die Herkunft zu bestimmen, anhand von Fingerabdrücken oder sowas. Also hat man versucht, Stabilisotope zu benutzen. Und die Genauigkeit der Methode hat ausgereicht, um zu sagen, ja gut, das ist Rosa Luxemburg insofern, dass diese Person aus der Region stammte und nicht die Region langfristig verlassen hatte. Mehr kann man aber auch nicht sagen. Also es ist nicht...
Straße und Hausnummer geht nicht.
Nee, sowas geht natürlich nicht. Aber es gibt schöne Beispiele, wo man dann viel mit machen konnte, weil in der Archäologie und in der Anthropologie wird halt über Migration von Leuten viel diskutiert. Und wir hatten auch Projekte im Harz, da gibt es so eine Höhle. Da sind 60 Leute begraben worden aus der Bronzezeit und da geht es darum, sind die Leute alle vor Ort, haben die vor Ort gelebt? Das kann man dann mit stabilen Isotopen beweisen. Oder eben, dass sie in ihrer Jugend schon mal woanders gelebt haben. Denn die Zähne wachsen nämlich in der Jugend.
Ah.
Und damit hat man das Isotopensignal aus der Jugend und aus den Knochen nimmt man das aktuelle Isotopensignal.
Ah, okay, interessant. Also es wird dann eigentlich immer schwerer herauszufinden, woher jemand kommt. Weil ich meine, in der Jugend verbringen die meisten Menschen noch ihre Zeit an einem Ort, aber es wird ja heute viel mehr gereist und dementsprechend sind die Umwelteinflüsse viel, viel größer und zahlreicher, ne?
Ganz sicher. Also ein heutiger urbaner Mensch, der permanent auf Reisen ist, nimmt natürlich alle Spuren über Nahrung, über alles Mögliche in sich auf. Da wird das schwieriger, aber diese Zähne zum Beispiel sind natürlich ein Ursprungssignal. Mhm. Mit dem kann man immer vergleichen. Da hat man also die Möglichkeit, zumindest Unterschiede herauszukitzeln.
Wenn sich die Umwelt in unseren Knochen absetzen kann, gibt es sowas wie Großstadtknochen, sprich könnte man die Umweltverschmutzung auch in unseren Knochen erkennen?
Ja, auf jeden Fall. Da kommt jetzt vielleicht das mit den Isotopen nicht so zum Ersten zum Tragen, sondern eben die Prozesse, die wir halt um uns herum haben, also die Umweltverschmutzung, zum Beispiel Blei. Blei in der Atmosphäre sorgt dafür, dass wir das aufnehmen durch das Essen, Trinken. Früher hat man verbleites Benzin benutzt. Das kann man tatsächlich in urbanen Bereichen, in den Leichen, würde ich mal sagen, dann auch nachweisen. Aber die Römer zum Beispiel, die hatten auch schon sehr viel Blei in ihren Knochen, weil sie Bleileitungen für ihre Wasserversorgung benutzt haben. Und da hat man sogar gedacht, dass die Römer als Kultur dadurch niedergegangen sind, dass sie sich alle mit Blei vergiftet haben. Und das kann man halt auch in ganz alten Knochen noch nachweisen.
Könnte das sein, dass die Römer sich selbst vergiftet haben mit ihren Bleileitungen?
Sie haben sich auf jeden Fall vergiftet, aber dass das den Niedergang produziert hat, ist eher unwahrscheinlich. Da ist eher ein Klimawandel und die Völkerwanderung, die gleichzeitig stattgefunden haben in Mitteleuropa, dann schuld gewesen.
Und wie kommst du jetzt von der Probe zum Isotop? Wie machst du das? Aufschneiden?
Ja, das ist relativ einfach. Bei den Steinen habe ich das ja schon erklärt, man macht ein Pulver. Bei den Zähnen würde ich auch, also mit einer Bohrmaschine, zum Beispiel so ein Zahnarztbohrer, Pulver rausbohren, aber möglichst aus dem Zahnschmelz, weil der ist am härtesten und am stabilsten, auch über Abbauprozesse. Und das würde ich dann einwiegen und dann würde das Pulver zerlegt in seine Moleküle.
Zugegeben, Isotope sind ein nerdiges Thema. Wir sprechen da über etwas, das man weder mit bloßem Auge sehen kann, noch macht es Geräusche oder lässt sich streicheln. Umso krasser, was sich damit alles herausfinden lässt. Isotopenanalyse for the win. Woher kommt mein Spargel auf dem Teller? Der isotope Fingerabdruck verrät es mir. Wurde das Holz wirklich dort geschlagen, wo es laut Etikett hergekommen sein soll? Der isotope Fingerabdruck verrät es mir. Ist mein Wein wirklich im Eichenfass gereift? Der Neandertaler, Fleischesser oder doch eher Veggie? Die Isotopenanalyse verrät es mir. Das Klima von vor Jahrmillionen? Die Isotopenanalyse verrät es und auch unsere Folge Paläothermometer, die Klimachroniken der Muschelkrebse. Hört mal rein. Ulrich, du musst ja ziemlich busy sein.
Du musst ja eigentlich recht viel zu tun haben mit Expertinnen aus anderen Fachgebieten, Paläontologinnen, Anthropologinnen, Klimaforschende, Forschende aus der Medizin, die Rechtsmedizin.
Ja, ich arbeite mit der Rechtsmedizin auch zusammen in Bern. Das finde ich eigentlich ist der spannendste Teil an meiner Arbeit, dass ich eben mit dem Labor so ein breites Spektrum von interessanten Fragestellungen mitbearbeiten kann. Zum großen Teil natürlich nur in meinem Teil. Und da sind noch viele andere interessante Methoden dabei, sodass man insgesamt als Arbeitsgruppe zu einem Ergebnis kommt und nicht persönlich große Erfolge hat, sondern eben Teil von Erfolgen ist.
Jeder fügt so ein kleines Puzzleteil dazu.
Ganz genau.
Und wie lange braucht es jetzt, bis du die Probe analysiert hast? Geht das schnell oder?
Also wenn ich das Pulver mal fertig habe und meine Probe eingewogen ist, die reine Analyse dauert 10 Minuten.
Was hat dich letzten Endes in das Fachgebiet gezogen? Nicht die 10 Minuten.
Nein, das ist ja natürlich eine lange Geschichte. Ich bin eigentlich Mikropaläontologe und habe mich mit Mikrofossilien beschäftigt in Kiel. Da habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Da war ich in der Meeresforschung in den letzten paar tausend Jahren unterwegs und habe da mein Know-how gelernt. Und wie das Leben so spielt, ist man, wenn man mal Doktor hat, wieder auf der Suche nach einem Job. Und da hat sich die Situation für mich geändert. Da bin ich umgestiegen auf die stabilen Isotope, weil sich dort eine Stelle ergeben hat und ich vorher ein bisschen Erfahrung hatte, hat man mir das Vertrauen gegeben, das machst du jetzt. Und seitdem bin ich halt bei den Isotopen.
Ich habe mal einen Artikel über dich gelesen, da steht drin, das Rätsel der Dinosaurier hat dich gepackt. Was steckt dahinter und ist das mittlerweile gelöst und ist es immer noch so?
Also das Rätsel der Dinosaurier ist tatsächlich der Grund, weshalb ich Paläontologe geworden bin, weil ich als 16-Jähriger dieses Buch, das Rätsel der Dinosaurier, in die Hand gekriegt habe, von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt. Und das hat mich so fasziniert, weil es so gut aufgebaut ist und auch wirklich nach wissenschaftlichen Fragestellungen und Ergebnissen die Frage, ob die Dinosaurier warmblütig waren oder kaltblütig waren. Man hat in den 70er, 80er Jahren das gerade stark diskutiert, ob Dinosaurier als Kaltblüter irgendwie wie Krokodile auf dem Boden liegen die ganze Zeit und warten, bis ihnen das Essen in den Mund fliegt. Oder ob das agile, schnelllaufende, so wie wir es heute auch überall sehen bei Jurassic Park, aktive Räuber sind oder eben auch Pflanzenfresser. Das hat mich total fasziniert. Und als ich dann nach der Bundeswehrzeit überlegt habe, was studierst du jetzt eigentlich, habe ich mich für 3 Themen beworben. Und das war Ozeanographie, biologische Ozeanographie meinte ich damit. Meeresarchäologie wollte ich unbedingt auch werden. Und das ging aber nicht, weil ich eine Brille getragen habe. Und dann habe ich mich für Geowissenschaften beworben und für Geologie, Paläontologie. Und da bin ich dann angekommen. Also ich war jetzt nicht so ganz fokussiert auf das eine Thema, aber das ist halt dabei rausgekommen.
Naja, so von außen betrachtet würde ich sagen, wenn man diese 3 Studienfelder für sich schon mal im Blick hat, ist das schon relativ gut fokussiert. Also ist jetzt nicht so, dass du ja überlegt hast, werde ich Arzt, Rechtsanwalt oder studiere ich BWL? Du hast ja auch viele Expeditionsreisen gemacht. Welche Forschungsreise ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Wahrscheinlich ist es die erste. Also die erste Reise mit der Polarstern, das ist so unser größtes Forschungsschiff, das ist so ein Forschungseisbrecher. Da sind wir Richtung Spitzbergen gefahren und haben dort Sedimentbohrkerne aus dem Ozeanboden geholt. Aber da sind wir halt auch ins Eis reingefahren. Heute gibt's da wahrscheinlich gar kein Eis mehr im Sommer und haben dort, und das war ja das Faszinierende, Eisbären beobachten können, wie sie da irgendwie eine Robbe verspeist haben, direkt neben dem Schiff. Das war also irgendwie für einen, der gerade 25 ist, schon faszinierend. Das hat mich auch wirklich dann dazu verleitet, den Fahrtleiter von damals dann zu fragen, ob er mir eine Diplomarbeit dann gibt, und dann bin ich also bei dem auch hängen geblieben bis zur Doktorarbeit.
Ah, Wahnsinn. Du, bevor ich vergesse zu fragen, sind jetzt die Dinosaurier Kalt- oder Warmblüter gewesen?
Sie sind meiner Meinung nach vollkommen klar Warmblüter gewesen. Und das Erlebnis, das mir das nochmal klar gemacht hat, war ein Fossil. Da bin ich 1995 in New York gewesen, in dem Naturkundemuseum, und da hatten sie ganz frisch ausgestellt, war auch in Nature publiziert worden, ein Dinosaurier-Eiernest, und da saß ein Oviraptor drauf. Früher hat man das so interpretiert, dass der die Eier geklaut hat. Denn Oviraptor heißt übersetzt Eierdieb. Aber heute ist man sich sicher, und so habe ich das auch damals gesehen, dass der darauf gebrütet hat. Der hat die beschützt und warm gehalten. Und das machst du nur, wenn du einen warmen Körper hast.
Ne? Ja, also, logisch.
Und heute hat man aber auch eine Isotopenmethode entwickelt, mit der man tatsächlich die Warmblütigkeit von Dinosauriern nachgewiesen hat. Auch Sauerstoffisotope, aber die ist eine Klammt-Isotops. Das heißt, das ist eine Kohlenstoffisotopen. Nein, beides eigentlich. CO2-Isotopenmethode, wo bestimmte nicht vom Wasserkreislauf abhängige Isotopenverhältnisse gebildet werden. Und die kann man direkt zurückrechnen auf die Körpertemperatur. Und das war der Durchbruch im Prinzip, der das nochmal ganz sicher gemacht hat. Das war Anfang der 2000er.
Wir haben ja die Besonderheit und das Schöne, dass die Berliner Sparkasse diesen Podcast hier möglich macht. Und die Leute, die diesen Podcast öfter verfolgen, die wissen das auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin, die Hörerinnen und Hörer schon vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt sind, unsere Schätzfrage im Reel zu beantworten. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von dir heute, Ulrich. Also, ich stelle dir mal die Frage. Wie lange dauert der Übergang von Einzellern zu Mehrzellern? 500 Millionen Jahre oder circa 2 Milliarden Jahre?
Relativ einfach geantwortet. So genau weiß man das nicht. Aber es gab in der Mitte des Präkambriums, also ungefähr vor 2 Milliarden Jahren, eine sogenannte Sauerstoffkrise. Und da haben sich erstmalig die Einzeller gebildet mit Kernen, also mit Zellkernen. Und ungefähr vor 800 Millionen Jahren haben sich die Vielzeller auf der Erde ausgebreitet, also frühe Schwämme und solche Dinge. Also wir haben mindestens 1 Milliarde bis 1,5 Milliarden Jahre Abstand dazwischen. Wow. So, und eigentlich haben wir aber die Antwort auch jeden Tag. Denn wir werden als Einzeller gezeugt und teilen uns innerhalb von Minuten und werden dann innerhalb von 9 Monaten zum vollständigen Menschen. Also man kann das so oder so sehen. Ne? Also die Evolution wird ja im Prinzip auch in der eigenen Entwicklung nachvollzogen, auf eine Art.
Ja, und so findet sich das auch eigentlich immer wieder, ne? Dass sich die Systeme, das Programmiersystem als solches in verschiedensten Formen wiederfindet. Das finde ich immer so faszinierend.
Genau.
Hatten wir uns jetzt festgelegt? 2 Milliarden oder 500 Millionen?
Also das ist 1,5, geht wohl eher in Richtung 2.
Okay, wunderbar. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. War sehr schön.
Hat mir auch Spaß gemacht.
2 Milliarden Jahre. Das heißt, diese winzigen, im Wasser lebenden Organismen hatten einfach mal circa 4/5 der gesamten Lebenszeit auf unserem Planeten ganz für sich allein. Aha, mag der eine oder andere nun denken und staunen. Und damit hat er ganz unbemerkt den Artnamen der australischen Grabwespe Aha-Ha ausgerufen. Benannt nach der Unterhaltung des entdeckenden Forschers, die so ging. Aha, eine neue Art. Ha! Ihr fragt euch, wie das geht? Wie viel Schabernack man in wissenschaftliche Artnamen packen darf? Dann hört in die nächste Folge rein. Wespenexperte Michael Ohl ist zu Gast. Er hat über seine Leidenschaft der Namensgebung ein Buch geschrieben und einige kuriose Beispiele im Gepäck. Dagegen verblassen die Kindernamen mancher amerikanischer Promis. Also, ihr Lieben, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bleibt gesund, genießt das Leben und abonniert diesen Podcast.